Das Geheimnis erfolgreicher Kinder. Über die Autonomie des Lernens. Ein Hörbuch von Heiko Petermann, Werner Hausherr und Marc Melchert.
Das Geheimnis erfolgreicher Kinder. Ein anspruchsvolles Thema. Als Mutter kenne ich den Druck, der auf uns Eltern lastet. Ja, kaum ist die Freude über die Geburt des Kindes verflogen, werden Eltern sehr schnell mit der Frage konfrontiert, ob sie das Kind richtig und auch altersgerecht fördern. Und das Fatale, Eltern können dem kaum ausweichen. Auf Schritt und Tritt begegnen einem Ratgeber in sämtlichen Medien, beschwören Erziehungswissenschaftler und Psychologen eindringlich die Bedeutung der ersten Lebensjahre für die weitere Biografie des Kindes und eben den erfolgreichen Weg durch Schule, Studium, schließlich überhaupt das ganze Leben. Tja, und dann kommt noch der soziale Druck hinzu. Will man doch den anderen Eltern in der Gruppe und Klasse in nichts nachstehen? Von den guten Ratschlägen der Onkels und Tanten und Eltern ganz abgesehen. Alles in allem, der Druck auf uns Eltern, der nimmt zu. Wie er ja überhaupt in der Gesellschaft zunimmt. Ich habe mir die Stichwortliste von Ihnen beiden angesehen. Sie, Herr Hausherr, Magister der Pädagogikwissenschaften und Verleger. Und Sie, Dr. Melchert, Arzt und Psychotherapeut. Aber wir sollten zuerst einmal die Kinder zu Wort kommen lassen. Wie erleben Sie denn das Lernen in der Schule? Wie erlebt ihr Lernen in der Schule?
Ja, also ich finde es immer so ziemlich eintönig, so weil man ja meistens das Buch bekommt, dann irgendeine Aufgabe und dann liest man sich halt den Stoff so selber so. Also liest man ihn selber, schaut sich das halt an und macht dann die Aufgabe. Also ist nicht ziemlich langweilig manchmal.
Der Lehrer uns nicht vorschreibt, was wir zu machen haben, aber er uns hilft, die Sachen zu erarbeiten.
Die Frage ist doch, geben wir den Kindern das Richtige an die Hand, um erfolgreich lernen zu können?
Patentrezepte gibt es da keine, da stimme ich dir zu. Aber Lösungen gibt es schon. Ich möchte das Thema auf eine einfache Formel bringen. Ohne Lernen keine erfolgreiche Persönlichkeit. Ohne Persönlichkeit kein erfolgreiches Lernen.
Auch deshalb sprechen wir ja heute über Denkvorgänge bei Kindern und die intellektuellen Fähigkeiten, die man für ein erfolgreiches Lernen braucht.
Meiner Meinung nach geht es nicht nur um ein hirnfreundliches Lernen, um ein aktuelles Schlagwort zu benutzen, sondern auch um ein stimmungsfreundliches Lernen. Und das kommt meist ohne Nachhilfe, Torturen und zwanghaftes Lernen aus.
Unbedingt. Der junge Mensch braucht ein Umfeld, das ihm, ich nenne das einmal, wohlgesonnen ist. Ein Umfeld, das ihn fördert und ihm ermöglicht, seine Ressourcen zu entfalten. Die zentrale Frage heißt darum für mich, wie kommt hirnfreundliches und erfolgreiches Lernen zustande? Und das braucht natürlich nicht nur der junge Mensch, sondern auch wir, die Älteren.
Aber die Kinder sind besonders darauf angewiesen und das ist ja unser Thema. Sie stehen am Anfang des lebenslangen Lernens und die erziehenden Personen, vor allem die Eltern, sind die wichtigsten Bezugspersonen in diesem Prozess. Von diesen erlernt das Kind Geduld, Ausdauer und die Fähigkeiten, an einem Thema zu bleiben.
Doch Lernen ist ja viel mehr als nur Sachwissen aufzunehmen. Es ist ein naturwissenschaftlicher Vorgang. Ein richtig gelerntes strahlt auf alles andere zu Lernende im Leben aus. Die Betonung liegt auf richtig Gelerntes.
Wir haben ja Hüter gerade zitiert. Ein Kind kommt mit zwei elementaren Bedürfnissen auf die Welt. Das Kind will emotionale Bindung und es will gleichzeitig seine Entdeckungsfreude autonom ausleben. Das wurde von der Bindungspsychologie schon seit langer Zeit empirisch erforscht und dies gilt als grundlegende Voraussetzung, um Kinder besser zu verstehen.
Aber was ist daran so bedeutend?
Beide Bedürfnisse bestehen gleichzeitig. Das Kind hat von Anfang an diesen Konflikt in sich und muss frühzeitig lernen, mit diesem Widerspruch zurechtzukommen. Auch für uns Erwachsene ist dieses Problem allzu oft eine große Herausforderung. Das macht es oftmals für uns Eltern schwer, die Kinder bei diesem Konflikt unterstützen zu können.
Aber wie können wir die Eltern unterstützen?
Das Kind will geführt und gehalten werden. Und es will aber gleichzeitig auch seine Neugierde ausleben, seine Unabhängigkeit entwickeln, seine Persönlichkeit. Es ist ein Wechselbad dieser zwei Bedürfnisse und das sollten Eltern immer im Auge behalten.
Also die Wissenschaft konnte klar belegen, dass Eltern, also die unmittelbaren Bezugspersonen für den Lern- und Schulerfolg von weit größerer Bedeutung sind als Lehrer. Oder auch die besonderen Bedingungen an einer Schule. Wenn ein Kind elterliche Geborgenheit und Förderung zur Selbstständigkeit erlebt, dann ist es ein glückliches Kind. Erziehung und Elternliebe gehören zusammen. Wenn eines der Bedürfnisse nicht befriedigt wird, erlebt das Kind Not. Und wenn das Hirn Not leidet, entsteht Stress. Wie soll ein gestresstes Kind optimal sein Gehirn einsetzen? Die Pädagogik weiß genau, dass aufgezwungenes Nachahmungslernen die Eigenaktivität der Kinder einschränkt. Etwas überspitzt gesagt, wird die Schule so zu einem Ort, wo das eigenständige Denken verlernt wird. Sie wird zum Ort der Disziplinierung.
Schüler sagen häufig, das kann ich nicht.
Ganz sicher hat das etwas damit zu tun. Man könnte es provokant als Langeweile der Schüler bezeichnen. Erfolgreiches Lernen entsteht immer dann, wenn das Kind selbstgesteuert lernen darf. Die Lernfreude der Kinder bricht auch beim Übertritt vom Kindergarten in die Schule nicht einfach ab, wenn weiterhin selbstgesteuertes Lernen im offenen Unterricht beibehalten wird. In der vorschulischen Zeit ist das ja noch da. Dieses Experimentieren, Versuchen, Suchen im Selbstversuch. Dann kommt die Schule und es beginnt eine Zeit zunehmender Restriktionen. Didaktische Bemühungen aber bleiben erfolglos, wenn sie nicht durch Eigenvorgänge des Schülers gestützt werden. Die Hirnforscher nennen diese Unterrichtsform auch exemplarisches Lernen. Sicher eine der erfolgreichsten Formen des Lernens.
Ja, das ist richtig. Wir kommen an der tieferen Bedeutung des exemplarischen Lernens nicht vorbei. Das ist ja die zentrale Erkenntnis der Hirnforschung.
Na, das wird jetzt sehr theoretisch. Vorsicht.
Naja.
Selbstgesteuertes und entdeckendes Lernen im Elternhaus, im Kindergarten und in der Schule unterstützt den Weg zu erfolgreichen Kindern.
Das hatten wir uns ja als zentrale These für unser Gespräch gesetzt.
Richtig. Exemplarisches Lernen baut darauf, dass anhand eines anschaulichen Beispiels der gesamte Bereich eines Lernstoffes verstanden wird und dadurch nachhaltig im Gehirn abgespeichert wird.
Sorry, es geht mir jetzt gerade ein bisschen wie den Kindern. Ich brauche ein Beispiel, um das besser zu verstehen.
Okay. Wenn ein Kind versteht, für was ein Dreisatz gebraucht wird, dann sind die zugrunde liegenden Formeln leichter lernbar. Es muss immer zuerst den Sinn einer Sache verstehen. Wie hängen die Dinge zusammen? Was ist Ursache und was ist Wirkung? Das ist exemplarisches Lernen. Eine wichtige Voraussetzung zur Förderung der Selbsttätigkeit des Lernenden, der Selbstständigkeit seines Lernprozesses.
Und Hirnforscher bestätigen, dass es für Kinder von entscheidender Bedeutung ist, zuerst Gesamtzusammenhänge zu verstehen und dann erst diese anzuwenden.
Nicht nur für Kinder, denke ich. Auch wir lernen so am besten. Wir müssen doch eines realisieren. Das Gehirn lernt immer. Und es lernt vor allem das am besten, was dazu beiträgt, sich in der Welt zurechtzufinden. Das Gehirn ist also überhaupt nicht zum simplen Auswendiglernen geeignet, sondern zum Lösen von Problemen. Und das setzt voraus, dass Gesamtzusammenhänge, also Strukturen, verstanden werden. Nur etwa 10% der Schüler können durch alleiniges Zuhören lernen. Diese Tatsache ist völlig unabhängig vom jeweiligen IQ. Die Schule vertraut leider immer noch weitgehend auf Lernen durch Zuhören. Wer exemplarisch, also in größeren Zusammenhängen mit allen Sinnen lernt, hat eine weitaus bessere Merkfähigkeit.
Wir haben ja gerade über die Bedeutung der Gefühle beim Lernen gesprochen.
Richtig. Exemplarischer Unterricht bedeutet, Hören und Sehen mit eigenaktiven Lernvorgängen zu verbinden. So bleibt bei Schülern bis zu 90% des Unterrichtsstoffes haften. Mit Hirn, Herz und Händen, wie Pestalozzi sagte. Ja, das Konzept des Werkstattunterrichts von Jürgen Reichen eignet sich dafür besonders gut.
Hier sollten wir eigentlich auch mal an die Lehrer denken. Zu schnell sucht man ja die Schuldigen bei ihnen. Doch sitzen die ja auch zwischen allen Stühlen.
Da stimme ich sofort zu. Wir sind manchmal zu schnell mit den Vorwürfen gegenüber den Lehrern. Sie sind doch auch eingebunden in Lehrpläne und leiden unter den systemischen Mängeln des Schulsystems. Wir haben es mit einem ganzen Problemkomplex zu tun, in dem die Jugendlichen ja nicht nur in der Schule auffällig sind.
Diese Jugendlichen sind auch in der Familie auffällig.
Aus psychotherapeutischer Sicht eine Herausforderung?
Bei einer depressiven Stimmungslage sehen wir beim Heranwachsenden einen sozialen Rückzug. Er zieht sich aus dem Familienleben zurück und isoliert sich von den Gleichaltrigen. Langsam schlägt das dann auch in der Schule durch. Die Folge sind Lernschwierigkeiten und eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Das wiederum verstärkt den Rückzug. Ein fataler Kreislauf beginnt.
Was fehlt diesen Jugendlichen?
Naja, oftmals resignieren sie sehr schnell, weil sie eine verminderte Frustrationstoleranz aufweisen. Diese Schwierigkeiten haben mit einem mangelnden Selbstvertrauen zu tun.
Nicht jeder kann ein Popstar sein. Und auch die haben ja mannigfaltige Schattenseiten, wie wir wissen. Wie ist das Verhältnis von Frustrationstoleranz und Selbstvertrauen?
Sie bedingen sich gegenseitig. Jedes Kind hat eigene Wesensmerkmale, eigene Begabungen und will, so wie es ist, Liebe und Zustimmung erhalten. Fühlt sich das Kind in seiner Wesensart nicht wahrgenommen, dann erfährt es eine Kränkung.
Ja, das Kind will bedingungslos geliebt werden. Zu Recht, wie wir wissen. Eine Grundforderung menschlichen Seins. Ich bin, wie ich bin, und du bist so, wie du bist.
Das freut mich. Du näherst dich meinen Grundanliegen. Wir sind beim Thema der Beziehung. Wie man mit Menschen, mit Dingen und mit Aufgaben umgeht, erlernt das Kind in den Beziehungen zu Eltern und später den Lehrern. Und dieses Besondere, die Bindungsqualität, überträgt das Kind dann auf seine Mitmenschen, auf die Schule und auf das Lernen. Es ist quasi eine Qualität fürs ganze Leben.
Also Bindungsqualität bitte genauer erläutern.
Naja, pass auf, fühlt sich das Kind gekränkt und wertlos, wird es die Schule, den Lehrer, die Mitschüler und die Schulbücher auch wertlos finden. Mhm. Fühlt sich das Kind als Person wertvoll, überträgt es diese positive Eigenschaft auf seine Mitmenschen und auf die Herausforderungen des Lebens. Dieses Kind hat alles in sich, um erfolgreich das Leben zu meistern.
Aber fragen wir doch die Kinder. Wie möchtet ihr lernen?
Ja, dass man auch Sachen lernt, die man später braucht. Also nicht, dass wir jetzt alles Mögliche lernen in Mathe oder so, dass wir dann das auch später gebrauchen können.
Genau. Halt Sachen, die auch Sinn machen. Und nicht irgendwas, was wir dann, wofür wir dann möglicherweise sitzen bleiben, sodass wir damit nicht klarkommen mit solchen Themen, die eigentlich total unwichtig sind, die man nie mehr braucht und die einfach so im Lehrplan stehen und die wir halt lernen müssen, ob wir das wollen oder nicht.
Also auf jeden Fall für die Zukunft, damit man einen guten Beruf bekommt, wo man das Lernen halt auch einsetzen kann, damit man nicht einfach irgendwas lernt, sondern Sachen, die man später wirklich braucht und die nützlich sind.
Um später um eine gute Zukunft zu haben, weil sonst wohnt man ja sozusagen unter der Brücke.
Da sind wir eigentlich bei der wichtigsten pädagogischen Frage. Welches Lernen ist nachhaltig? Kinder lernen grundsätzlich aus eigenem Antrieb, das wissen wir. Und das entspricht einem inneren und ursprünglichen Bedürfnis. Wer als Lernender seine Lernprozesse selber steuern kann, ist motivierter. Fremdsteuerung ohne Einbezug des Lernenden verhindert lustbetontes Lernen und der Eigenantrieb verkümmert.
Fremdsteuerung kann Überforderungsgefühle und Ängste entstehen lassen. Das ist unbedingt so. Vom Lernen aus eigenem Antrieb kann das Kind nie genug bekommen.
Das ist ganz wichtig. Angst verhindert die Entstehung von Emotionen. Pädagogisch gesehen geht ohne Emotionen beim Lernen gar nichts. Wir wissen, gerade in den ersten 3 Lebensjahren findet eine Zeit intensivster Hirnentwicklung statt. In dieser Phase werden die emotionalen Strukturen im Gehirn aufgebaut. Ein Vorgang, der auch als Blühen bezeichnet wird, in Anlehnung an die Blütenpracht eines Sommergartens.
Schöner Vergleich. Das kindliche Gehirn kann in dieser so wichtigen Phase kaum überfordert werden. Es ist wie ein Schwamm, der alles Neue aufsaugt, solange die Neugierde die bewegende Kraft bleibt. Das Wort sagt es ganz klar. Neugierde ist die Gier nach Neuem.
Heute weiß man, in den ersten Lebensjahren werden die Nervenzellen im Gehirn in einem hohen Maße verdichtet. Das ist einer der Gründe, weshalb die frühkindliche Bildung bei Pädagogen derart an Bedeutung gewonnen hat. Margret Stamm sagt, Zitat, die ersten Lebensjahre sind die kritische Phase für die emotionale und intellektuelle Entwicklung eines Kindes. Hier wird tatsächlich der Grundstein für den späteren Bildungs- und Lebenserfolg gelegt.
Absolut.
Unser Gehirn hat eine äußerst effiziente Methode. Alles Wissen wird zuerst im Kurzzeitgedächtnis gespeichert, welches kurzlebig ist und nur etwa 24 Stunden Inhalte aufbewahren kann. Es sucht in der Folge nach bereits vorhandenem, verwandtem Wissen im Langzeitgedächtnis, um dort die neuen Informationen abzulegen. So, und dadurch wird das Kurzzeitgedächtnis wieder frei für neue Informationen.
Im Prinzip wie bei einem Computer. Arbeitsspeicher und Speicherplatte.
Ja, in diesem Sinne ist auch der Satz zu verstehen, wer viel weiß, lernt leichter. Weil sich in diesem Falle viel mehr Anknüpfungspunkte, also neuronale Netzwerke für das Einbauen des Neuen anbieten.
Aber wie kann ich das gespeicherte Wissen wieder abrufen?
Da geht es zuerst mal darum, wie das Wissen ins Langzeitgedächtnis gelangt ist. Es geht um die Anzahl sogenannter Knotenpunkte, die in Verbindung stehen mit einem Wissensbereich, an den man sich erinnern möchte. Beispiel, du weißt nicht mehr, wo dein Auto geparkt ist und du erinnerst dich aber der Bäcker und die Ecke und dann, wenn du drei Faktoren hast, findest du es wieder. Wenn du nur einen hast, suchst du tagelang. Naja, das kennt ja jeder.
Das Geheimnis erfolgreicher Kinder. Über die Autonomie des Lernens. Ein Hörbuch von Heiko Petermann, Werner Hausherr und Marc Melchert.